herzlich willkommen zur Episode 73. Heute haben wir auf unserer Leseliste das wirklich wunderbare Buch Mit hybriden Teams mehr erreichen. Werkzeuge, Methoden und Praktiken für gelungene Zusammenarbeit auf Distanz. Geschrieben haben das Gesine Engelage-Meyer und die Sonja Hanau. Offensichtlich, also wenn man das Buch gelesen hat, weiß man das, sind sie die totalen Moderations- und Teamprofis und sie geben ihr Wissen in einer wunderbaren Art und Weise weiter. Da rede ich gleich mit Conny Hattula drüber und ich sag herzlich willkommen, Conny, schön, dass du wieder bei mir im Podcast bist.
Hallo, liebe Angela, ich freue mich auch, dass ich wieder bei dir sein darf.
Genau. Du hast ja einen eigenen Podcast zum Thema Lernen und Entwickeln. Das finde ich ganz, ganz super. Erzähl doch mal ganz kurz, was du da machst, bevor wir ins Buch einsteigen.
Sehr, sehr gern. Ja, du hast mich da tatsächlich ein bisschen dazu inspiriert. Wir haben ja vor knappen Dreivierteljahr schon mal zusammen einen Podcast aufgenommen und da habe ich so ein bisschen Podcast-Blut geleckt, würde ich sagen. Ich war davor schon eine ganz begeisterte Podcast-Hörerin, aber habe einfach da gemerkt, das Thema macht mir unglaublich Spaß, das Medium macht mir so Spaß und beschäftige mich einfach auch beruflich sehr viel mit dem Thema Lernen. Lernen sowohl im Hochschulkontext als auch im Corporate-Kontext. Wie kann man gut lernen? Wie kann man kleinteilig lernen? Wie kann man mit Spaß und Freude und coolen Formaten im Alltag lernen? Und das Thema wollte ich dann in die Podcast-Welt transferieren, weil es das einfach in der Form noch nicht gibt. Und deswegen ergibt es seit Anfang des Jahres mein Podcast Was lernst du? Der erscheint wöchentlich zu Themen, Inspirationen, Hacks rund um das Thema neues Lernen und neues Arbeiten. Ich durfte da schon mit ganz tollen Gästen sprechen, unter anderem ja mit dir über dein aktuelles Lernprojekt, das Thema Future Thinking, mit vielen anderen tollen Gästen. Und wir steigen da einfach ganz tief in die Fragen ein, was die Gästinnen und Gäste lernen, wie sie lernen, welche Hacks sie teilen, was sie einfach über die Zeit gelernt haben, was gut für sie funktioniert. Und es macht mir unglaublich Freude, da einfach auch zu sehen, wie unterschiedlich Ansätze zu lernen sein können. Vom super strukturierten Lerner, wie dir ja zum Beispiel, liebe Angela, die im Lerntandem lernt und da wirklich auch mit Dashboard und auf Wochenbasis sich die entsprechenden Ziele und Nuggets zusammenstellt. Und dann gibt's aber genauso Menschen, die sehr viel, sagen wir mal, spontaner lernen. Und da ist es schön, dass einfach, es gibt kein richtig und kein falsch, sondern es gibt wirklich einfach nur für jeden Einzelnen passende Ansätze. Und ich lerne da wahnsinnig viel selbst draus und hab da große Freude dran, ja. Deswegen vielen Dank für die Inspiration dazu.
Ja, das freut mich. Und ich hör auch immer wieder gerne rein in deinen Podcast. Also das ist ja immer das Schöne. Und deswegen habe ich ja auch so gerne Gäste wie dich bei mir im Podcast, weil dieser Austausch über die unterschiedlichen Gedanken auch jetzt zu den Büchern immer unglaublich wertvoll sind und einen weiterbringen. Und du hast mir ja dieses Mal das Buch vorgeschlagen, Hybride Teams. Was hat dich als erstes angesprochen? Warum hast du dir das Buch zugelegt? Was sind da so deine wichtigsten Erkenntnisse? Und dann gucken wir mal rein ins Buch und was wir alles mitgebracht haben.
Also ich bin ehrlicherweise durch einen LinkedIn-Post auf dieses Buch gestoßen, irgendwann im Spätsommer letzten Jahres. Ich weiß nicht mehr, wer das damals gepostet hat, aber dachte mir, oh, spannend, weil das einfach ein Kontext ist, in dem ich mich auch bewege. Also mein Team ist jetzt tatsächlich verteilt über komplett Deutschland, Österreich, Schweiz. Das heißt, bei uns ist einfach klar, wir arbeiten extrem verteilt. Wir sehen uns schon immer mal wieder im echten Leben, aber halt tatsächlich nur für bestimmte Situationen, für bestimmte Themen, die wir angehen wollen. Und arbeiten eben sonst hybrid beziehungsweise remote zusammen. Und da war einfach für mich so der Punkt, wie kann ich das besser gestalten? Gibt es da vielleicht tatsächlich auch einen Fahrplan, um das Thema nochmal professioneller aufzusetzen? Das war so der Ansatzpunkt, den ich mit dem Buch hatte. Und habe es dann tatsächlich quasi inhaliert, weil ich es so toll fand, wirklich so einen praxisorientierten, mit Tipps, Tricks und Tools gespickten Fahrplan eigentlich hin zu einer guten Zusammenarbeit in Teams. Und wir hatten es ja auch gerade schon im Vorgespräch ganz kurz angesprochen. Es steht zwar hybrid auf dem auf dem Titel, aber es ist eigentlich auch ein Fahrplan für grundsätzlich gute Zusammenarbeit in Teams. Deswegen bin ich jetzt, freue ich mich auch total drauf, dass wir tiefer ins Buch einsteigen und so über unsere Aha-Erlebnisse die Themen, die uns besonders angesprungen haben, sprechen.
Genau, also das fand ich auch wirklich bemerkenswert. Also ich fand es toll, als du mir das vorgeschlagen hast, weil natürlich jetzt in meinem Arbeitsumfeld, okay, mit meiner Kollegin der Cordula arbeite ich schon immer online, weil sie in Dortmund ist und ich in Deutschland beziehungsweise jetzt in Österreich. Wir haben schon immer Online-Meeting gut gelebt. Aber wenn ich mir angucke bei den Steuerberaterinnen und Steuerberatern bei uns im Netzwerk und die auch betreue, immer mehr Mitarbeiter sind im Homeoffice, ein paar sind im Büro. Es ist ständig die Räume wechseln laufend. Also es gibt da immer weniger, sag ich mal, also der Zusammenhalt geht vielleicht etwas verloren. Und aus meiner Beratungspraxis, dieser Schwerpunkt war jetzt bei der Online-Zusammenarbeit, bei der digitalen Zusammenarbeit, wird dann immer der Fokus eher mal aufs Technische gelegt, ne? Welches Werkzeug nehmen wir? Haben wir die Technik, damit das funktioniert? Aber diese Moderationstechniken, also dieses, wie gelingt es, Beziehung herzustellen, das ist das viel Wichtigere, weil das natürlich viel schneller auch verloren geht. Also wenn ich habe gerade, das ist nicht zufällig, sondern gestern wieder mit einer Kollegin gesprochen, die sagt, wir sind ein kleines Team, aber von 6 Mitarbeitern sind 4 im Büro und 2 dauerhaft im Homeoffice. Und irgendwie kommen mir die gerade abhanden. Dafür ist dieses Buch ein ganz tolles Hilfsmittel, Werkzeug und gibt wirklich viele Ideen, Anregungen und auch praktische Umsetzungstipps, wie es eben gelingt, diesen Zusammenhalt im Team herzustellen und gemeinsam dann an Aufgaben zu arbeiten. Also vorweg Absolut. Kann ich schon mal sagen, das Buch gehört in jeden Teambücherschrank, muss gelesen werden.
Absolut. Und ich würde da aber tatsächlich noch ergänzen, das schreiben ja auch die beiden Autorinnen, das ist explizit nicht nur für Führungskräfte gedacht, die ihre Teams sozusagen gut führen wollen, sondern jedem, dem an guter Teamzusammenarbeit liegt, sei dieses Buch ans Herz gelegt. Das finde ich ist auch, das zieht sich durch dieses Buch absolut durch. Insofern ist die Zielgruppe durchaus breiter.
Genau, also auch Mitarbeiter, die das hören, kauft euch das Buch und auch natürlich auf Betriebskosten und erzählt dann euren Chefs und Chefinnen, was ihr alles davon umsetzen wollt.
Sehr schön. Genau, und du erklärst dann, wie das steuerlich zu behandeln ist.
Okay, das ist relativ einfach. Betriebsausgabe, 7%.
Perfekt.
Ja, steigen wir ein ins Buch. Was hast du mitgebracht an Highlights und was du für dich schon alles aus der Praxis rausziehen konntest?
Die Frage ist viel eher, was fand ich kein Highlight? Also ich finde das Buch tatsächlich in seiner Gänze ist, finde ich, ein totales Highlight. Ich würde jetzt für mich fast nur sozusagen so ein Unterkapitel so ein bisschen ausgrenzen. Da geht es ganz stark um das Thema Moderationstechniken für Meetings, Retrospektiven etc. Das fand ich jetzt, also das Modul 4 in der Teamzentrale, das ist zwar eine nette Zusammenstellung an unterschiedlichen Methoden und Skills und Tools, aber das, ja, da kann man mal reingucken, sonst würde ich sagen, kann man da auch so ein bisschen drüber wegblättern. Was ich aber einfach ganz grandios finde, ist diese Aufteilung in unterschiedliche Module. Die starten ja mit diesem Thema hybride Teamzentrale und haben da wirklich so einen ganz anschaulichen Umsetzungsplan skizziert, wie ich die hybride oder sagen wir mal hybrid in Klammer Zusammenarbeit gut aufsetzen kann. Starten mit einem Warum beziehungsweise einfach mit der Fragestellung, wie schaffe ich denn eigentlich den Fokus und die Vision dafür, warum wir denn jetzt hybrid zusammenarbeiten wollen. Und ich finde, es ist durchaus wichtig, da einfach nochmal zu klären, warum stellen wir uns denn jetzt dazu auf, um dann einfach auch deutlich klarer in seinem Fahrplan zu sein. Das ist, fand ich, so ein ganz, ganz wichtigen Punkt, der eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, total intuitiv ist, aber ganz ehrlich, in der Praxis trotzdem ja häufig so ein bisschen hinten
Ja,
runterfällt.
da grätsche ich dir gleich mal dazwischen, weil und dann gehen wir dieses Teammodell, die Teamzentrale weiter durch. Und genau da ist es dieser Punkt, diese kleinen praktischen Tipps zwischendurch. Ich finde es übrigens ganz, ganz toll. Sie unterbrechen immer den Schreibfluss mit, dann kommt mal Gesines Tipp, Sonjas Tipp und dann kommen so wirklich Erlebnisse aus deren Praxis, die nochmal bebildern, was sie vorher schreiben, wie man was macht. Und da war ein Tipp ganz, ganz schön, wenn man sich über dieses Warum Gedanken macht, einfach mal mit zwei Fragen beginnen. Nämlich, was macht für dich gute Zusammenarbeit aus? Was nervt dich an schlechter Zusammenarbeit? Und jetzt kommt dann so ein Zusammenspiel an. Okay, wir sind ja im Hybriden, also im digitalen Raum. Dann nehmen die Mentimeter, ganz tolles Tool, das nutze ich auch gerne, aber mir ist wieder bewusst geworden, ich nutze es zu wenig. Ich muss es öfter nehmen. Nämlich, das ist so eine kleine App. Da loggt sich jeder Teilnehmer mit einem kleinen Zahlencode drauf ein. Dann steht da die Frage, jeder gibt seine Antwort ein und dann erscheint es gemeinsam auf einem Dashboard. Großartiges Tool. Und einfach mit diesen zwei Fragen, die getrennt beantwortet werden, hat man zwei so Wortwolken. Und dann kann man die einfach hernehmen und sagen, okay, wenn das ist, was für uns gute Zusammenarbeit ausmacht und das andere ist, was uns nervt, dann ist das Warum jetzt einfach, wir wollen, dass die hybride Zusammenarbeit besser funktioniert, damit weniger von dem Nerv da ist, mehr von dem Guten. Und das finde ich so schön gelungen in dem Buch, dass einfach genau dieses, es kommt ein, so machst du es, also du sollst das Warum beantworten, dann denkt man sich ja, warum, 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 was soll ich denn darauf antworten? Und dann kommt eben der kleine Tipp, nimm die zwei Fragen, lass die über Mentimeter mal mit einer Wortwolke beantworten und dann redet ihr drüber.
Doch, das finde ich auch, das finde ich total schön. Und dann ist halt einfach klar auch, warum machen wir es? Ja, weil wir halt gut zusammenarbeiten wollen und weil wir eben möglichst all die Themen, die uns nerven, so ein bisschen ausmerzen wollen.
Dann sind wir in der hybriden Teamzentrale, nämlich schon im Bereich 2. Also ist auch sehr schön. Ich mag diese Art der Grafiken, die die im Buch auch haben. Die sind immer so leicht, haben die so einen leichten gezeichneten Touch, aber nicht zu cartoonmäßig oder so und sehr ansprechend auch.
Ich finde auch, ich finde, das ist so eine total schöne Mischung zwischen Text, der auf den Punkt ist, also nicht so dieses seitenlange Fließtext-Thema, wo du dir irgendwann denkst, so Herrschaft, wo war ich denn jetzt eigentlich eingestiegen? Sondern es ist echt gut auf den Punkt und halt wirklich gespickt durch gute grafische Unterbrechungen, die einfach das, was der Punkt ist, nochmal sehr, sehr schön anschaulich machen. Das finde ich auch. Also ich mag das Buch tatsächlich auch so von seiner visuellen Gestaltung total gerne. Bei den Strukturen ist es ja so, dass sie sagen, also ein ganz zentraler Punkt ist ja das Thema Dokumente, wo liegen die? Jeder weiß, wo er sozusagen drauf zugreift. Also zum Beispiel im besten Fall liegt nichts mehr irgendwo im persönlichen Ordner auf dem Desktop, sondern es liegt wirklich alles in der Cloud und man arbeitet nicht mit Version 1,1,1, sonst was, sondern man hat im Prinzip eine Version und die wird sozusagen von jedem bearbeitet und man weiß einfach ganz klar, woran man ist. Genauso das Thema Meetings, also welche Meetings haben wir eigentlich, welche Aufgaben sind die unseren, wer arbeitet woran, und wie kommunizieren wir eigentlich? Und da fand ich, also in diesem Unterteilstruktur fand ich tatsächlich das Thema Kommunikation so ein ganz, ganz zentrales, weil sie da auch ein ganz schönes Tool drin haben, diese Kommunikationsmatrix. Und da einfach auch nochmal ganz klar aufgezeigt ist, in welchen Situationen macht denn die welche Art von Kommunikation Sinn? Wenn ich zum Beispiel lediglich irgendeinen Sachverhalt klären muss und ich brauche ein Ja oder ein Nein, ja, dann kann ich auch eine kurze Sprachnachricht im Team sozusagen hinterlassen oder einen Zweizeiler und kriege darauf dann ein Ja oder ein Nein. In dem Moment, wo ich aber sehr persönliche Themen bespreche, ist einfach, sollte der Kommunikationskanal sehr synchroner sein und im besten Fall eben auch einer, wo wir uns wirklich von Angesicht zu Angesicht anschauen, also nicht online, sondern vielleicht im besten Fall sogar am selben Ort sind. Und das finde ich eigentlich wirklich ein tolles Tool, um da auch nochmal für sich selber in die Selbstreflexion zu gehen. bin ich denn eigentlich in den unterschiedlichen Kommunikationsanlässen klar genug und habe ich da jeweils den passenden Kanal für?
Ja, und auch in, also ich fand auch in, da hatte ich einige Aha-Momente in dem Kapitel, was für mich, das werde ich auch in die Praxis mit reinbringen, ganz, ganz toll, diese, also erstens Kommunikationskanäle, mehr ist nicht unbedingt besser, ne? Und je mehr man hat, desto mehr müssen im Auge behalten werden, aber dann machen Sie so beispielhaft Vereinbarung zu Antwortzeiten und Verhalten. Ganz, ganz eine wichtige Vereinbarung. Und zum Beispiel, also wir antworten spätestens innerhalb von 24 Stunden auf Nachrichten in einem Kommunikationskanal X. Im Chat schnellstmöglich, innerhalb 2 bis 3 Stunden. Und dann kam für mich der Wow-Effekt, da hat sich die Welt gedreht. Da sieht man das, nämlich E-Mails beantworten wir innerhalb von 2 Tagen. Früher hat man gesagt, als E-Mail das schnelle Medium war, also wenn ein Mandant dir eine Mail schickt, dann musst du innerhalb von 2 Stunden, muss da zurückgeantwortet werden. Und das zeigt nochmal, aber auch wenn man das im Team zum Beispiel sagt, dann hören die Mitarbeiter auch auf, sich Mails zu schicken, weil sie kriegen ja nicht gleich eine Antwort, wenn das die Vereinbarung ist. Ja. Weil wir empfehlen ja auch immer, hört auf, euch Mails zu schreiben. Mail ist tot, ist nicht mehr das zeitgemäße Kommunikationsmittel, innerhalb des Teams jedenfalls. Und so eine Regel schafft da einfach Klarheit. Und auch die vierte Regel dann, wenn ich wo anrufe und der ist halt nicht da in Abwesenheit, dann rufen wir auch nicht zurück, weil wir davon ausgehen, dass sich der Anrufende dann schon melden wird. Also so diese Klarheit herzustellen untereinander, wie bedienen wir die einzelnen Kommunikationskanäle? Das fand ich super hilfreich.
Das finde ich auch. Ich muss da auch nochmal so ein kleines Aha-Erlebnis reinwerfen. Das ist jetzt nicht 100% aus dem Buch, passt aber finde ich da total gut rein. Der Christoph Magnussen aus dem On the Way to New Work Podcast, die arbeiten auch sehr, sehr stark in diesem Hybrid-Kontext, auch sehr klar, was das Thema Kommunikation angeht. Und der sagt beispielsweise, wenn man gerade diese Antwortzeiten vereinbart, dann stellt sich ja ganz häufig die Frage, ja, und was mache ich denn jetzt, wenn ich wirklich einen Notfall habe, wenn ich wirklich unbedingt eine Antwort brauche? Was ist denn dann der Kanal, wenn ich den Kollegen oder die Kollegin nicht erreiche und er ruft aber auch nicht zurück? Also was mache ich denn dann? Und der sagt, die haben ein ganz klares Notfallsignal und das heißt, wenn ich jemanden anrufe und ich rufe sozusagen direkt 2-mal hintereinander an, dann ist das Signal, ich habe einen ganz dringenden Notfall, lass bitte alles stehen und liegen und ruf mich zurück. Und das funktioniert tatsächlich auch genauso. Ich finde, es passt da auch nochmal ganz gut rein, so als Notfallhack.
Ja, sehr gut.
Ja, dann sind wir, glaube ich, bei den Methoden, oder?
Genau. Und im Unterschied zu dir war ich ein total begeisterter Methodenleser. Ich habe auch einige mitgebracht.
Also sehr gut, dann ist es deine Frage. Genau,
du so am Anfang, nee, das Thema klammern wir jetzt mal aus, das brauchen wir nicht. Und ich war gerade bei diesem Kapitel so, boah, ist es geil und diese Methode und dieses Ding. Also wir müssen da schon ein bisschen zumindest drüber reden.
Absolut, deswegen, das ist deine Bühne.
Genau. Warte mal, jetzt muss ich nur mal ganz kurz gucken, weil es gibt eine schöne Übersicht über alle Methoden. Die mache ich mir jetzt mal ganz kurz auf. Moment. Insgesamt haben sie nämlich für verschiedene Anlässe so einen Methodenkoffer zusammengestellt. Das finde ich schon mal sehr, sehr hilfreich. Also gute Rahmenbedingungen schaffen, Partizipation fördern, Kreativität herauskitzeln. Und einfach so, also was ich sehr, sehr hilfreich finde und vielleicht hat mich das jetzt auch angesprochen, weil ich weiß, dass das in den Steuerberatungskanzleien am ehesten vernachlässigt wird. Das Thema Check-in und Check-out. Wie schaffen wir Beziehung? Und wir steigen nicht immer gleich eben ins Thema ein. Und da haben Sie so einen netten kleinen Tipp. Es gibt tatsächlich so eine Website, die heißt Check-in-Generator. Und da kann man einfach draufgehen und im Zufallsverfahren kommt einfach irgendwie eine lustige Frage oder eine, die einen eben ein bisschen so zum Nachdenken und man erzählt was über sich. Und das fand ich einfach dann ganz, ganz goldig. Also warte mal, ich habe mir irgendwo solche die Fragen. Warte mal, jetzt muss ich. Also zum Beispiel, was war der höchste Ort, an den du je gereist bist? Erstens stutzt man dann am Anfang und dann fängt jeder an und sagt mal, ich war mal auf dem Berg und auf dem, und du hast einfach ein ganz anderes Miteinanderreden. Und das fand ich dann ganz witzig. Da bringen sie wirklich viele gute Beispiele, wie man eben den Check-in besser gestaltet. Oder auch, ich bin ja so ein Fan von den 1, 2, 4, alle. Also diese Liberating Structures.
Liberating Arts.
Genau, hatte ich ja auch schon im Podcast hier. Und sie nehmen dann 1, 2, 4 alle und dann verbinden sie das mit dem Chat-Wasserfall mit Countdown. Finde ich ganz großartige Idee. Es wird eine Frage gestellt. Jeder denkt erstmal für sich nach. Aber anstatt gleich, dass alle das Ergebnis schon vom anderen sehen, schreibt jeder das in den Chat rein. Und per Countdown wird dann runtergezählt, wo du dann auf Senden klickst. Und es sind so kleine, aber nette Moderationsideen, wo ich mir gedacht habe, ja, die beleben so ein Meeting, das bringt auch ein bisschen Spaß in die Runde, und du hast wieder was dich verbindet miteinander. Also deswegen mochte ich das sehr, dieses Kapitel.
Das kann ich total nachvollziehen. Ich finde diesen Chat-Wasserfall halt auch so toll. Du hast es direkt mitdokumentiert, die Antworten zu der Frage, die du in den Raum stellst.
Ja.
Das stimmt.
Und auch
sowas eine Methode.
Ja,
sorry.
Nee, genau. Also wo ich sehr beeindruckt war, waren die Methoden für wenn es mal knirscht im Team. Also die Feedback-Methode aktives Zuhören. Das fand ich sehr, sehr gut. Warte mal, das muss ich ganz kurz mir aufrufen, weil aktives Zuhören ist ja so ein, ich sag's jetzt mal, oh mein Gott, wenn man sagt, ja, aktives Zuhören ist wichtig, verdreht ja jeder innerlich die Augen und sagt, man, diese Selbstverständlichkeit, das brauchen wir jetzt hier nicht, ne? Das weiß ja jeder. Aber sie bringen das auf eine sehr tolle, in so eine ganz tollen Moderationsmethode, zeigen sie auf, wie es wirklich geht. Warte mal, da bin ich. Nämlich, du musst wirklich sagen, es gibt zwei Menschen, die praktizieren jetzt aktives Zuhören. Das bedeutet, der A erzählt 2 Minuten lang und B hört nur zu, darf gar nichts sagen, nicht kommentieren, null. Danach spiegelt B, was er von dem anderen gehört hat. Und zwar sowohl auf der Ebene, welche Fakten habe ich jetzt mitgenommen, was du gesagt hast, und was habe ich emotional wahrgenommen. Und dann kommt der Erste wieder, A, und sagt, er reflektiert jetzt das, was B gesagt hat. Es ist ganz sicher eine schwierige Methode, also gerade wenn man sich in kritischen Situationen befindet. Aber wenn man das lernt zu praktizieren, das ist sicher ein Weg dahin. Aber und wenn man das lernt auszuhalten, so miteinander umzugehen, ich glaube, dann kriegst du ein Team miteinander und eine offene Gesprächs- und Feedback-Kultur, da kriege ich eine Gänsehaut, so großartig finde ich das. Und solche, also das habe ich so gemerkt in diesem Buch, wie sehr die aus der Praxis kommen und eben nicht so diese Hülsen, Phrasenwörter um sich werfen in dem Buch, sondern wirklich, wirklich das durchdacht haben und auch sicher ausprobiert haben. Also oder nicht, also sicher ausprobiert haben. Das hat mir da unglaublich gut gefallen.
Das kann ich total nachvollziehen. Dieses aktive Zuhören, ich finde es so eine geniale Methodik, weil, wie du sagst, man eben auftrennt einmal zwischen, was habe ich denn jetzt eigentlich verstanden und was glaube ich so an Zwischentönen auch gehört zu haben. Also wie interpretiere ich das Ganze? Das finde ich einfach wahnsinnig toll, weil man ja tatsächlich, man hat zwar die eine Sache gehört, aber dann hat der Gegenüber irgendwie mal die Augenbraue gehoben oder hat irgendwie kritisch geguckt und dann hat man da direkt sozusagen eine andere emotionale Wahrnehmung. Und das dann wiederum gegengespiegelt zu bekommen, das finde ich wirklich, das ist eine so tolle Methodik. Auch nochmal ergänzen dazu, das kommt dann zwar eigentlich erst im nächsten Kapitel, aber das ist sozusagen eine dieser Grundprinzipien dann auch in der Zusammenarbeit. Da geht es um das Thema Visualisierung. Und Visualisierung als eigentlich eine Methodik, um ein gemeinsames Verständnis von Themen zu bekommen. und sozusagen wirklich dann auch alle in eine Marschrichtung laufen zu haben. Und das war was, was ich mir auch nochmal so gefühlt fünfmal unterstrichen habe. Weil in dem Moment, wo du es hinbekommst, ein gemeinsames Bild zu erzeugen, also im wahrsten Sinne des Wortes ein gemeinsames Bild, dann wird klar, verstehen wir unter einem Sachverhalt oder einer unter einer Problemstellung, verstehen wir wirklich alle dasselbe darunter oder haben wir da ganz, ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Also das sozusagen in Kombination zum Beispiel mit diesem aktiven Zuhören finde ich super, nicht nur im Hybrid-Kontext.
Ja, genau. So, und auch wenn es an einer anderen Stelle im Buch kommt, aber da grätsche ich auch wieder gleich rein. Da habe ich wirklich gelacht. Das ist jetzt zwar nicht im Buch, aber es ist ein Tipp aus dem Buch, nämlich der TED-Talk von Tom Vujic. Den kannte ich nicht. Ich weiß nicht, ob du den kennst, dieser Draw a Toast.
Nein.
Hast du den angeguckt?
Ehrlicherweise nein. Ich habe es aber nochmal nachgelesen, heute Morgen.
Das musst du unbedingt angucken. Du liegst am Boden vor Lachen, aber es macht so viel Klick, Kling, 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 Kling im Kopf nach dem Motto, ja, genau. Kurz für die Zuhörer, worum geht's in diesem TED-Talk? Der startet damit, wenn er in Unternehmen kommt und es soll, ich sag mal, ist wie hier, ne, wir wollen ein Team, den Zusammenhalt besser schärfen, wir wollen neue Strukturen schaffen, wir wollen unsere Prozesse optimieren und. Dann beginnt er mit der Frage an alle Teilnehmer, jeder soll mal einen Toast, soll mal zeichnen, wie er einen Toast macht. Wie machst du deinen Toast? Und es ist ja was, wo man im Kopf denkt, na gut, da kommt ja eigentlich überall das Gleiche raus. Also es gibt nur, jeder hat seine Art, einen Toast zu machen, aber das ist ja universell quasi. Und dann zeigt er die Beispiele, was er alles an Zeichnungen dann zu sehen bekommt. Sehr, sehr lustig. Also allein dafür lohnt es sich, diesen TED-Talk anzugucken. Und dann sagt er, und genau das ist der Punkt, über diese Visualisierung merken die Teilnehmer auf einmal, dass jeder eine ganz andere Sichtweise auf die Welt hat. Und wenn wir sagen, wir wollen Prozesse optimieren, hat jeder ein ganz anderes Bild im Kopf und du musst erstmal diese Bilder zusammenbringen. Und da hat er wohl eine Methode, also diese Visualisierungsmethode, die er da nutzt, dieses Gemeinsame dann an einem visuellen Bild arbeiten. Und das kommt halt auch im Buch dann mit vielen guten Moderationsbeispielen eben zu Techniken wie Brainwriting, also gemeinsames Schreiben an einem Thema mit Moderationskarten in auf so einem Whiteboard. Also ganz, ganz toll. Und da sieht man dann wieder, wie auch dann eins ins andere greift. Also vorne kommen diese Methoden und dann kommt hinten nochmal eben, wird erklärt, wie man Teambuilding betreibt. Und da passt es dann wieder super zusammen.
Was wir auf jeden Fall nachher nochmal einwerfen müssen, ist dann auch das ganze Thema Methodiken, die man dann auch in der Moderation asynchron anwenden kann. Da fand ich das einfach nur schon mal als Stichwort reingeworfen, dass dieses Silent Brainstorming super cool, weil das ist ja tatsächlich was, wo man sich jetzt denkt, wenn ich so hybrid zusammenarbeite, solche Themen muss ich ja eigentlich immer dann in einem Synchronformat machen. Nee, muss man nicht. Da gibt es durchaus auch ganz, ganz tolle Methodiken, die sich dann auch asynchron anbieten. Deswegen, wenn wir nachher nochmal über Meetings sprechen, finde ich, sollten wir da auch nochmal so ein bisschen in die Methodiken reinspringen.
Können wir gerne jetzt, also wir müssen nicht die Reihenfolge des Buches einhalten.
Dann machen wir es doch gleich. Weil ein Punkt ist, also es ist sozusagen, so ein ganz eigenes Kapitel, das in dem Buch, wo es nochmal darum geht, wie funktionieren eigentlich Meetings gut. Und was ich sehr schön finde, ist, dass einmal wirklich erstmal so ein ganz genereller Fahrplan gegeben wird, also eine generelle Empfehlung, wie kriege ich es eigentlich hin von den Rahmenbedingungen her, grundsätzlich ein halbwegs gutes Meeting zu strukturieren. Und da haben sie ein Tool, das Meeting-Taschenmesser, finde ich super cool.
Ja.
So mit diesem Gedankengang, okay, erstmal Check-in, dann klar den Fokus setzen, was ist das Ziel des Meetings, dann die Agenda abarbeiten und dann mit dem Check-out rausgehen. Das ist auch normalerweise, glaube ich, jedem objektiv klar, aber in den allermeisten Fällen macht man es nicht. Deswegen finde ich dieses Bild durchaus eins, das man sich gern auch nochmal irgendwo hinhängen kann, um es wirklich vergegenwärtigt zu haben. Und dann ist eben im Asynchronen Kontext ist eine Methodik, zum Beispiel zu einem gemeinsamen Verständnis von Themen zu kommen, das Silent Brainstorming. Und das fand ich insofern halt richtig toll, als dass man da beispielsweise ein Miro oder Mural Board hat, das einfach sozusagen vor dem synchronen Meeting schon zugänglich ist. Und man bekommt sozusagen die Hausaufgabe vorab zu einem bestimmten Thema eben Stichworte zu sammeln. Und dann ist einfach klar, ich muss eben meine Stichworte abgegeben haben auf dem Board bis Dienstag 16 Uhr. Dann findet im Nachgang ein Silent Clustering statt. Das heißt, da ist dann wieder sozusagen die ganze Gruppe in der Hausaufgabe gefordert, das zum Beispiel bis Mittwoch 15 Uhr zu machen. Und dann geht man sozusagen nochmal eine Runde durch und am Donnerstag ist dann das Synchron-Meeting, wo man dann sozusagen die vorstrukturierten Ergebnisse bespricht. Und das fand ich so ein schönes Beispiel, um einfach auch nochmal sich selbst zu vergegenwärtigen, wie man einfach da asynchron und synchron gut verbinden kann.
Ja, und mir ist da zum ersten Mal ehrlich gesagt bewusst geworden, dass man dass asynchrones Arbeiten auch ein Meeting-Format ist. Ich habe da einfach noch nie drüber nachgedacht, aber da habe ich, hat bei mir auch so geklingelt nach dem Motto, stimmt eigentlich. Und du machst damit dann deine synchronen Meetings ja um ein Vielfaches effizienter. Weil jeder, also in diesem virtuellen Raum, wo eben am Whiteboard die Post-its vorweg gesammelt werden, bis zu einem bestimmten Zeitraum, weil ja jeder dann, sag ich mal, sich selber einteilt, wann fülle ich meine Post-its aus, wann passt es bei mir gerade in die Arbeitsstruktur, dann hast du schon eine ganz große Vorarbeit geleistet, erstens. Und zweitens, jeder hat sich natürlich selber mit dem Thema schon beschäftigt und sieht schon, was die anderen dazu denken. Also die Mitarbeiter kommen ja ganz anders dann in das synchrone Meeting rein, als wenn ich von null starte. Also ich finde diese grundsätzlich diese Idee der Zusammenarbeit und von jetzt, gerade wenn es so um kreative Prozesse geht oder Optimierungsprozesse, eine ganz gelungene Art und Weise. Und wie gesagt, ich habe noch nie drüber nachgedacht, so ein Meeting so zu strukturieren, aber das nehme ich auf alle Fälle für mich mit, ja.
Definitiv, ich auch. Also für mich war das auch ein totales Aha-Erlebnis, wobei ich mir tatsächlich da mit diesem Wort Meeting schon so ein bisschen,
ja,
also da stolper ich drüber, weil da halt einfach mein Denkmuster nicht dazu passt. Ich würde es, glaube ich, tatsächlich, so in meinem Sprech wäre es für mich tatsächlich eine asynchrone Hausaufgabe, die dann das Meeting-Format effizienter macht, wie du sagst. Aber ich tue mir wirklich schwer, diese asynchronen Vorarbeiten als Meeting zu beschreiben. Also es ist, aber wie gesagt, das ist halt schlicht und ergreifend ein Denkmuster, an dem ich noch arbeiten darf.
Ja, also weil man halt bei Meeting immer an Zusammenkunft denkt. Aber ich habe jetzt auch noch keinen Namen dafür. Ich glaube, man muss einen Namen dafür finden, einen gelungenen, einen guten. Weil Hausaufgabe ist das will keiner machen. Das, wenn du jetzt sagst, zur Vorbereitung auf unser Meeting habt ihr bitte folgende Hausaufgaben. Da weiß ich jetzt schon, was so innerlich in den Menschen abgeht, weil du einfach mit diesem Begriff Hausaufgaben aus der Schule, da bist du einfach in der Regel mit schlechten Erfahrungen geprägt. Entweder weil du sie gemacht hast und dann bist du der Streber, oder weil du sie nicht gemacht hast und dann kriegst du Schimpfe vom Lehrer. Ja, vielleicht fällt uns noch mal ein Begriff dazu ein, aber genauso ist es mir auch gegangen, dieses, das ist doch kein Meeting, aber was ist es dann?
Doch, das stimmt. Wahrscheinlich passt Facilitation irgendwie am besten als Begriff, aber eher so eine Meeting-Facilitation im Sinne von Vorbereitung. Aber ja, also ich glaube, da schweifen wir ab, weil wir versuchen, einen schönen Namen dafür zu finden. Aber du hast total recht. Bei Hausaufgabe, ich hatte jetzt, und als du das so berichtet hast, hatte ich irgendwie direkt mein, er möge mir das verzeihen, meinen alten Mathelehrer aus der Oberstufe gedanklich vor mir mit dem erhobenen Daumen. Genau. Also insofern hast du recht, das ist ein schlechtes Wort. Aber gut.
Ja. Nee. Okay, so, da wird's ja umeinander springen. Zu welchem Punkt springen wir als nächstes? Hast du einen, der dir ins Auge fällt?
Ja, also ich bin wahnsinnig hängen geblieben an diesem Unterkapitel der Rituale, der Teamrituale. weil das was ist, was ich als unglaublich wichtig empfinde. Und das auch so in meinem Berufsalltag einfach ein ganz, ganz großes Thema war, weil ich damals mein Team tatsächlich so mitten in der Corona-Hochzeit übernommen habe. Und einfach glasklar war, ich treffe diese Menschen erstmal definitiv nicht in physisch. Und die Situation, die hatte ich einfach vorher noch nicht. Ich habe sonst meine Teams immer face-to-face gesehen, war mit denen viel vor Ort, hatte zwar auch Kolleginnen und Kollegen, die sind an anderen Standorten gewesen, aber diese Situation, einfach keinerlei physische Berührungspunkte, klingt das blöd, aber du weißt, was ich meine, zu haben, das war einfach, das hatte ich davor in der Intensität noch nicht. Und deswegen war es für mich damals unglaublich wichtig, mir darüber Gedanken zu machen, wie kriege ich es eigentlich hin, dieses Team oder in diesem Team, das sich dann nicht sieht und das auch noch stetig gewachsen ist in der Zeit, wie kriegen wir da Teamgefühl, Team Spirit und einfach diesen Zusammenhalt hin, wie wir den im Zweifelsfall auch entwickeln könnten, wenn wir an einem Ort zusammen wären. Und deswegen finde ich dieses Thema Teamrituale was wirklich unglaublich wichtig ist. Und da haben sie wieder auch eine wahnsinnig lange Liste an tollen Formaten und stellen zum Beispiel die Frage, wenn ihr jetzt zusammen wärt, was wären denn so traditionelle Anlässe, wo ihr zusammenkämt und einfach auch beisammen wärt? Also sowas wie Geburtstage oder der erste Kaffee morgens zusammen, der dann eigentlich in der traditioneller Weise in der Kaffeeküche stattfindet. Kann man das auch in dieses Hybrid-Setting beziehungsweise in ein Remote-Setting übersetzen? Kann man es vielleicht auch so übersetzen, dass man sagt, es ist ein guten Morgengruß beispielsweise und nee, dafür muss ich mich nicht um 9 Uhr einchecken sozusagen im Teams, sondern ich kann ja auch einen asynchronen Gruß sozusagen in den Chat schicken. Und zum Beispiel ein Bild von der Hunderunde und ich habe da irgendwie, weiß ich nicht, was Hübsches am Wegesrand entdeckt oder wie auch immer. Also das heißt, man kann ja sozusagen auch so Rituale an der Stelle schaffen. Genauso wie dieses ganze Thema regelmäßige Coffee Dates zu machen oder mal ein Spiele Nachmittag auf sozusagen dann ins Online zu transferieren. Das fand ich super. Ich fand aber in diesem Ritualkapitel auch extrem wertvoll, dass da nochmal ein starker Fokus drauf gelegt wurde. Wie schaffe ich eigentlich für mich selbst Rituale, die ich ja, wenn ich vor Ort gehe, normalerweise sehr viel stärker habe. Also wirklich so dieses, ich habe einen Arbeitsweg, dann komme ich da irgendwann an, dann mache ich irgendwie erst X, bevor ich mich an den Schreibtisch setze, weiß ich nicht, die Bürorunde, sagt den Kollegen Hallo oder. Und dann mache ich immer um so und so viel Uhr Mittagspause und dann gehe ich mit dem Kollegen XY einen Kaffee trinken. Also es sind ja einfach so klassische Rituale, die man eigentlich sonst hätte, die auch den Arbeitsfluss unterbrechen würden, genauso wie man ja auch einen Weg dann wiederum zurück hat. Und gerade wenn man viel im Homeoffice sitzt, dann ist es ja, das ist so ein Mischmasch zwischen, ich bin im Meeting und dann gehe ich in der Pause vielleicht mal ganz kurz die Wäsche aufhängen und abends gucke ich aber auf meinen Laptop weiter und mir geht die Gedankenstellung sozusagen der Problematik des Alltags nicht aus dem Kopf. Und da fand ich wirklich auch so ganz schön diesen Gedankengang, wie kriege ich das eigentlich hin, da wirklich bewusst Breaks zu setzen? Und wenn es nur sowas ist wie, und ich klappe um XY Uhr wirklich ganz bewusst den Laptop zu, dann mache ich mir noch eine Liste mit irgendwie 5 Punkten für den nächsten Tag, die lege ich mir dann auf den Laptop drauf. Oder aber ich mache bewusst sozusagen, morgens laufe ich einmal um den Block und abends laufe ich einmal durch den Block. Oder aber ich schaue, dass ich im Zweifelsfall mir eine andere Hose anziehe, um einfach auch so diesen gedanklichen Abschluss zu schaffen. Das fand ich total gut, das einfach auch nochmal ja, verschriftlicht zu sehen. Also deswegen fand ich dieses Ritualkapitel total wichtig.
Ja, und ich denke auch, also das ist immer genau das, was zu kurz kommt, wenn wir in die digitale Welt auswandern. Und da bringen sie wirklich sehr, sehr schöne Fragestellungen und Hilfestellungen. Und ein zweiter Punkt, der mich, weiß nicht, der war da ungefähr in der Nähe, aber der mich da auch sehr nochmal zum Nachdenken gebracht hat, ist dieses Thema psychologische Sicherheit. Dass das Teams dann am besten zusammenarbeiten, wenn sie die Sicherheit haben, dass sie auch was falsch machen dürfen und können. Und da gibt es auch, also den TED-Talk, die Links tue ich dann in die Shownotes packen. Also den TED-Talk kannte ich auch schon von der Amy Edmondson, Building a Psychological Safe Workplace. Sehr, sehr spannend. Welche Elemente braucht es, damit du dich sicher fühlst? Und da sagen sie, haben Sie ein schönes Bild oder ein Prinzip, das am Anfang jedes Workshops immer irgendwo visualisiert wird, nämlich bleibt gelassen, es wird in jedem Fall etwas schiefgehen in diesem Workshop. Und das fand ich nochmal so witzig, weil es diese Ernsthaftigkeit rausnimmt. Ne? Natürlich ist mir klar, jedes Mal hat irgendwer wieder das Mikro nicht an und spricht sowas, ne? Oder bei irgendwem fällt das Internet aus. Und anstatt, dass wir dann uns aufregen drüber und boah, wieder das nicht funktioniert und jenes, einfach dieses Prinzip leben. Und da fand ich unglaublich hilfreich oder das Beispiel toll. Das britische Government Digital Service hat eine eigene It's okay to Liste.
Die ist irre lang.
Also es ist okay, to, zum Beispiel das allererste heißt to say I don't know. Auch das mal in so einem Team sich zu erarbeiten, was ist bei uns okay erlaubt. Es ist okay, auch mal zu seufzen, steht da, ne? Dachte ich mir, das ist eigentlich auch nett. Ist es okay, auch mal mit den Augen zu rollen? Ja, warum nicht? Warum sollen wir uns unsere Emotionen jetzt auch noch verbieten? Und da mal drüber nachzudenken, wie gestalten wir dieses Miteinander besser, dass sich jeder sicher fühlen kann, mit in Verbindung mit dem, was du vorher gesagt hast, mit, und wie schaffen wir die Rituale, dass wir uns miteinander verbunden fühlen. Super gut.
Du, in dem Zusammenhang fand ich auch so zwei Sachen wirklich bemerkenswert. Nämlich einmal, das ist jetzt sozusagen auch nicht direkt, gehört nicht direkt zum Buch, passt aber an dieser Stelle einfach auch extrem gut hin, zu dieser Gedankengang eigentlich der Führungskraft, die genau die Themen, die ihr wichtig sind, ja auch vorleben muss. Anders funktioniert es an der Stelle ja schlicht und ergreifend nicht. Und es fängt ja bei solchen Sachen an wie Selbstfürsorge, also einfach auch zu sagen, irgendwie, es ist okay, zu einer bestimmten Zeit dann auch nicht mehr erreichbar zu sein, weil und eben auch nicht derjenige zu sein, der irgendwie am längsten im Teams grün leuchtet. Also solche Sachen gehören da ja ganz genauso mit rein, wie so dieses Fehlerkultur dann auch vorleben. Also zu sagen, ja, sorry, ich weiß das nicht. Also es ist ja überhaupt gar kein Beinbruch an der Stelle. Aber zum einen, du musst es vorleben und zum anderen, wie du sagst, musst du eigentlich so ein Sammelwerk schaffen an Prinzipien und einfach auch Wirkweisen, die in deinem Team okay sind. Ja. Und da finde ich, gehört dann auch dazu zu sagen, wo ist es denn auch okay, Fehler zu machen? Weil da gibt es ja auch wirklich gerade in der Betriebswirtschaft gibt es ja diese schöne Unterscheidung zwischen Exploit und Explore. Und überall, wo du sozusagen im Exploit-Modus bist, also da bist du ja eigentlich sozusagen in der Exzellenz. Prozesse sind super durchoptimiert. Am Ende des Tages entstehen da ja dann auch Produkte oder Services etc. Und du weißt einfach glasklar, was du tust, wie der Handgriff sitzt. Und da sollten natürlich dann auch keine Fehler passieren. Ja. Und genauso gibt es aber einfach auch die Bereiche, wo du im Explore-Modus bist und wo du halt einfach auch glasklar sagen kannst, naja, das ist ja jetzt einfach sozusagen der Abenteuerspielplatz und da darf ich Fehler machen, da ist es völlig in Ordnung. Also ich glaube, dass es da ganz wichtig ist, auch nochmal diese Unterscheidung zu schaffen. Und nochmal so zum Vorleben der Führungskraft hatte ich einen Gedankengang, das ist so eine Verbindung hin zu einem ganz tollen T3N-Artikel, den ich vor ein paar Wochen gelesen habe, wo es auch nochmal drum ging, dieses Thema digitale Führung und digitale Kommunikation. Und wo aufgezeigt wird, dass tendenziell eine neutrale Art der Kommunikation im digitalen Kontext als negativ wahrgenommen wird, weil man einfach die Tonalität nicht hören kann. Also das ist was, da eher sagen, bewusst so ein bisschen positiver auch formulieren, um am Ende des Tages im Zweifelsfall auf diese psychologische Sicherheit auch einzuzahlen. Und zum anderen, und das fand ich ein genialer Hack, zu sagen, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sind sagen wir mal, so ein bisschen rationaler in ihrer Sprache und einfach in ihrer Grundfärbung unterwegs und gibt emotionalere. Und da gab es ein Beispiel in diesem Artikel, da hat man einfach die eingefärbt. Also das heißt, die eher rational geprägteren Kolleginnen und Kollegen, die haben eine blaue Schriftfarbe gekriegt. Und die anderen haben, es war wahrscheinlich kein Rot, aber irgendwas, was einfach so ein bisschen, vielleicht war es ein Orange oder sonst irgendwas. Aber um einfach da klar zu machen, Achtung, das ist der Kollegin, legt bitte das nicht auf die Goldwaage, wenn der knapp ist, sondern nimm das entsprechend sozusagen positiv wahr.
Ja, super. Das passt erstens gut. Ich habe ja über die beiden Bücher vom Sebastian Pflügler für die digitale Ära und Kommunikation für die digitale Ära auch Podcast gemacht. Also das ist genau das Thema. Und was aber in dem Buch jetzt hier auch ein genialer Hack ist, der genau darauf einzahlt, ist, schreibt eure persönlichen Bedienungsanleitungen. Das finde ich so eine tolle Idee. Einfach, sie sagen auch, wie schaut die aus? 5 Fragen beantworten und die öffentlich machen, also die jedem mitgeben. Und zwar Frage 1, welche Aktivitäten geben mir Energie? Welche rauben mir Energie? Welche besonderen Fähigkeiten besitze ich? Welches Verhalten von mir verstehen Menschen oft falsch? Geniale Frage. Und unter welchen Rahmenbedingungen kann ich am besten arbeiten? Und wenn ich das von den Kolleginnen und Kollegen weiß, dann arbeiten wir zwangsläufig automatisch besser zusammen. Also da haben sie wirklich, also das ist einer von vielen solchen Tipps, die in dem Buch ganz großartig sind.
Das haben wir tatsächlich sogar im Team. Also so eine Gebrauchsanweisung, die haben wir auch öffentlich, die haben wir öffentlich zugänglich. Und das finde ich tatsächlich unglaublich wertvoll. Es highlightet, finde ich, auch nochmal einen Punkt, der aus meiner Sicht gerade in der hybriden Zusammenarbeit unglaublich wichtig ist, dieses Thema ganz kontinuierlich und regelmäßig in die Selbstreflexion zu gehen. Mhm. Weil gerade auch, wenn ich so eine Gebrauchsanweisung anfertigen soll oder wenn ich meine Schriftfarbe einfärben soll oder, dann muss ich einfach zwangsläufig relativ klar mir darüber sein, wer ich bin und wie ich funktioniere. Und da finde ich einfach dieses Tool, finde ich gigantisch wertvoll. Ich gucke da auch wirklich rein, ich denke, es ist jetzt irgendwie komisch, so würde ich jetzt nicht reagieren, dann hilft das total. Ja.
Genau.
Also es ist wirklich so eine Gebrauchsanweisung für mich selbst. Kann man tatsächlich auch googeln. Also da gibt es auch ganz, ganz tolle Vorlagen außerhalb des Buches. Einfach mal Manual to Me oder Gebrauchsanweisung für mich selbst googeln. Da spuckt das Inhalt ganz tolle Ergebnisse aus. Und kann man zum Beispiel auch ein ganz tolles Teamformat draus machen, zu sagen, wir setzen uns das mal eine halbe Stunde zusammen. Jeder schreibt diese Gebrauchsanweisung für sich selbst und dann teilen wir sie hinterher auch noch. Und danach legen wir sie ab. Also das kann ja durchaus auch ein nettes Teambuilding-Format sein.
Ja. Sehr schön. Unsere Zeit ist schon wieder so schnell vergangen. Hast du noch einen abschließenden Punkt? Sonst, also ich habe so alles, steckt noch viel, viel mehr drin, aber meine wichtigsten Punkte, das habe ich wunderbar
untergebracht. Du, ich glaube, ich auch. Es gibt noch ein Kapitel zum Thema, wie man mit Widerstand umgeht. Das finde ich tatsächlich, also wirklich so relativ klassisches Change Management, fand ich gut geschrieben. Auch wirklich einen zentralen Punkt, den ich mitgenommen habe, auch da ist diese gemeinsame Vision, diesen gemeinsamen Fokus rauszuarbeiten. Und da ist dieses Eingangsbeispiel, das du geliefert hast, mit nochmal mit diesen Mentimeter-Fragen, das kommt da ja nochmal. Das finde ich super, um wirklich auch diese gemeinsame Vision, diesen gemeinsamen Fokus herzustellen. Das wäre jetzt was mir einfach noch kurz wichtig gewesen wäre, das einmal anzuteasern. Und sonst haben wir aber aus meiner Sicht auch alles besprochen, was jetzt eigentlich viel Lust und Hunger auf dieses Buch machen sollte.
Ja, genau. Und abschließend, also ganz ein süßes Wort haben Sie, eine Wortkreation, die vor Ort hieß. Also die vor Ort im Team sind und die Hybriden, habe ich mir dann gesagt, sind dann die Homies. Und also auch mit diesen Begriffen, Sie haben da ein paar so nette Begriffe. Tolles Buch, lest es, besorgt es euch. Also es ist wirklich für jeden, der sich bessere Teamarbeit wünscht, ein ganz tolles Buch mit Hilfestellungen, Werkzeugen und Methoden. Empfehlung ganz oben auf der Liste. Also, danke, Conny.
Absolut.
Das war
Dreimal fett unterstrichen.
ja, genau. Das war wieder sehr schön mit dir. Ich sage danke und gerne wieder ein Buch vorschlagen. Ich freue mich immer mit dir, eins zu besprechen. In diesem Sinne, mach's gut. Ciao.
Du auch, Angela, es war mir eine Freude.
Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.